Ich habe früher in der Familie immer wieder gehört, Vitamin B ist wichtig. Im Sportmanagement-Studium hieß es dann immer wieder, Networking im Sport ist alles. Und im Verein sehen deine beiden Vereinsstrategen Hus immer wieder, was mit guten Beziehungen denn so alles möglich ist und welche Abkürzungen sich denn für dich da ergeben können. Denn eine alte Weisheit lautet, was schadet dir nur, wenn du es nicht hast? Genau, ein Netzwerk. Deswegen wird es Zeit, dass wir heute einmal mit dem Thema Netzwerkmarketing uns beschäftigen. Wir wollen schauen, was versteht man unter Netzwerkmarketing? Wie setzt man es denn um und was sind denn die Herausforderungen, die es zu lösen gibt? Und damit natürlich jetzt auch herzlich willkommen im Vereinsstrategen Podcast, der Podcast, um dich zum Nachdenken anzuregen und deinen Verein zukunftssicher weiterzuentwickeln. Und natürlich auch heute wieder mit deinen beiden Lieblingshosts Pascal und Martin.
Ja, grundsätzlich betrifft der Begriff Netzwerkmarketing im Verein erstmal zwei verschiedene Ebenen. Die eine spielt für uns eine Rolle, die andere eher nicht. Auf der einen Seite, dein persönliches Netzwerk besteht ja aus Menschen, die du kennst und zu denen du immer wieder auch eine wie auch immer geartete Beziehung pflegst oder aufgebaut hast. Und das geht ja jedem so. Die einen kennen halt mehr Leute, die anderen eher weniger. Und Netzwerkmarketing umfasst jetzt, dass du diese Kontakte und Bekanntschaften nutzt, um dir Vorteile zu verschaffen. Das kann sein, dass du damit Fähigkeiten im Verein erlangst, die du vorher so nicht hattest und damit Vorhaben umsetzen kannst, Gelder akquirieren kannst oder auch Spezialwissen innerhalb des Vereins erweiterst. Und das ist eben der interessante Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Was aber auch als Netzwerkmarketing verstanden wird, ist die Nutzung von Strukturen und Informationen innerhalb des Vereins, um zum Beispiel Produkte von Dritten zu vermarkten und Provisionen zu erhalten. Das ist der sogenannte Strukturvertrieb. Das taucht in der klassischen Wirtschaft natürlich auch auf, hat aber aus unserer Sicht im Verein nichts zu suchen. Vielleicht kennst du das so ganz klassisch von Tupper-Partys oder auch sowas wie Mary Kay oder auch so Fitness-Supplement-Anbieter machen das ganz gerne auch mal. Das ist jetzt für uns nicht so relevant und dementsprechend sprechen wir heute auch nicht so drüber. Und wie schon erwähnt, wir alle im Verein haben natürlich bereits Beziehungen und sicherlich hast du dein persönliches Netzwerk auch schon mal für den Verein genutzt. Denken wir zum Beispiel mal an Arbeitseinsätze bei Events im Verein oder auch die Abfrage von Fähigkeiten und Interessen im Zuge von zum Beispiel der Talentkarte. Doch um einen Verein langfristig weiterzuentwickeln, ist die Möglichkeit, regelmäßig Ressourcen zu bekommen, absolut wichtig und elementar. Und da können eben Kontakte helfen oder auch eben das strategische Einsetzen von, du kennst bestimmt jemanden, der jemanden kennt. Ihr wisst, was ich meine.
Genau, und dieses Kennen ist eigentlich quasi das, was man ja als Kontakte beschreibt. Und diese Kontakte können aus lokalen Unternehmen, aus Privatpersonen, aus der Politik oder auch aus anderen Vereinen stammen und natürlich auch aus Verbänden. Und diese Zielgruppen sind natürlich, oder diese Ansprechgruppen sind grundsätzlich natürlich auch unterschiedlich zu bewerten, weil sie haben unterschiedliche Vorteile. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema lokale Unternehmen anschauen, das kennt, glaube ich, jeder im Vereinsumfeld ganz gut. Wir haben natürlich das Thema, das sind im ersten Moment immer für die meisten erstmal Sponsoren. Die können ja Geld oder Sachleistung zum Beispiel erbringen. Aber die können natürlich auch noch ganz andere Dinge machen. Die produzieren ja zum Beispiel Materialien oder können zum Beispiel Bauleistungen herstellen. Und diese können sie zum Beispiel zum Freundschaftspreis anbieten oder halt zum Beispiel in eine Sachspende verwandeln. Und was natürlich auch wichtig ist, Unternehmer sind miteinander vernetzt. Das heißt, wenn es um die Vermittlung von neuen Kontakten geht, sind natürlich Unternehmen gute Ansprechpartner, weil auch diese brauchen Spezialisten, die ihr gegebenenfalls auch braucht. Und deswegen solltet ihr das dann auch nutzen. Das Zweite sind natürlich Privatpersonen. Diese sind erstmal grundsätzlich natürlich wichtig, weil sie euer Vorhaben ja mögen, also grundsätzlich wahrscheinlich schon teilweise sogar im Verein sind und dadurch natürlich auch potenzielle Spender sind und ihr eigenes Netzwerk an der Stelle einbringen können. Und diese können euch natürlich aber auch an anderer Stelle unterstützen, zum Beispiel bei Arbeitseinsätzen oder beim Recruiting im eigenen Umfeld. Dann kommen wir als Nächstes zur Politik. Hier ist es erstmal wichtig, dass wir uns grundsätzlich über Ideen austauschen. Das heißt also, Politiker wollen ja grundsätzlich mitgenommen werden, beziehungsweise ihr natürlich auch selber, anstatt dass ihr das Problem habt, dass irgendwelche Sachen schon entschieden sind und ihr eigentlich gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr habt. Außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Sportvereine sind auch sehr von Fördermitteln abhängig und es hilft natürlich, einen guten Zugang zur Politik zu haben, wenn man Fürsprecher einfach gewinnt, zum Beispiel wenn es um die Vergabe von Mitteln geht. Des Weiteren, und das hängt ein bisschen direkt damit zusammen, kann man natürlich sich auch Informationsvorsprünge arbeiten. Zum Beispiel, ja, da soll irgendwas kommen, da könntet ihr schon mal was vorbereiten. Es geht um die Richtung, sind solche Sachen, die natürlich sehr helfen könnten, wenn es zum Beispiel darum geht, als erster Fördereinträger einzureichen. Und was natürlich auch wichtig ist, diese, ja, man kann ja schon sagen, politische Rückendeckung. Es gibt ja durchaus auch immer mal schwierige Entscheidungen und Herausforderungen im Verein. Und wenn man natürlich sagen kann, ja, die und die stehen dahinter, dann hat man das natürlich auch einfacher, dann weiter voranzukommen. Und zum Abschluss natürlich gucken wir uns auch noch kurz die Vereine bzw. Verbände an. Die Vereine haben natürlich ähnliche Probleme wie ihr selber, logischerweise. Das heißt, hier ist es durchaus sinnvoll, mal über Erfahrungswerte sich gegenseitig auszutauschen oder auch einfach Wissenstransfer vorzunehmen. Und im absoluten Idealfall kann man dann vielleicht sogar Synergieeffekte nutzen. Zum Beispiel kann das relevant sein bei der Organisation von Veranstaltungen, wenn man zum Beispiel eine sehr ähnliche Veranstaltung zusammen machen möchte als ja, zwei Vereine und sich zum Beispiel die Kosten teilt und vielleicht auch das Personal.
Ja, und dabei stellt sich natürlich die Frage, welche Kontakte benötige ich eigentlich und was hilft mir weiter? Wir wollen ja nicht einfach nur nette Leute kennenlernen, sondern das Ganze irgendwie auch zu unserem Vorteil nutzen. Und das klingt jetzt erstmal sehr berechnend, ist aber gar nicht so gemeint. Weil die Menschen profitieren natürlich auch davon, wenn sie sich mit dir unterhalten und da eine Beziehung besteht. Es geht also immer so eine gewisse Balance zwischen Geben und Nehmen, ist zumindest der Idealfall. Ich mache das mal ein Beispiel. Wenn abzuschätzen ist, dass ihr bei euch im Verein in den nächsten 5 Jahren irgendwas renovieren wollt oder irgendwie absehbar ist, dass ihr mehr Hallenkapazitäten benötigt, weil ihr langsam aus allen Nähten platzt, dann ist das sehr hilfreich, diese Kontakte, die ihr dann braucht, um vielleicht schon mal einen kleinen Vorteil für euch zu bekommen oder Lobbyarbeit zu betreiben, jetzt schon irgendwie aufzubauen. Das heißt, jetzt schon mal zu überlegen, wen könnte ich dafür auf meine Seite ziehen? Weil niemand wartet auf euch und setzt dann auf einmal alles in Bewegung. Ist so ein bisschen dieses steter Tropfen höhlt den Stein. Gleichzeitig tauchen aber auch natürlich manchmal Themen auf, total ganz plötzlich, wo ihr keinen Spezialisten bei euch in Reihen habt, um das Problem zu lösen. Und möglicherweise kann man hier auf den ersten Blick dann eben helfen oder unterschiedliche Lösungsansätze entwickeln. Aber euch hilft natürlich, wenn ihr jemanden kennt, der euch unterstützen kann. Das heißt, wenn ihr möchtet, und wenn ihr es nutzen möchtet, besser gesagt, dann hilft euch eben das Netzwerkmarketing dabei weiter. Und wenn ihr Netzwerkmarketing ganzheitlich nutzen wollt, dann haben wir für euch nochmal 8 Punkte vorbereitet, wie ihr vorgehen könnt und auf was ihr da achten müsst. Und Martin, du machst Punkt 1.
Genau, dann starten wir mal beim ersten Punkt. Also, ich habe mir den Titel mal so überlegt, habe den Kontakt, bevor du das Problem hast. Ansonsten verschiebst du meist die Lösung oder hast einen Nachteil. Ist so ein bisschen das, was du gerade schon angedeutet hattest an der Stelle. Grundsätzlich ist das mal einfach gesagt, woher soll ich jetzt eigentlich genau wissen, welchen Kontakt ich denn jetzt brauche? Zum einen gibt es natürlich Kontakte, die kann man so klassifizieren, die benötigt man eigentlich immer. Zum Beispiel ein Handwerker, wenn man ein eigenes Vereinsheim hat, kann nie schaden. Oder wenn man zum Beispiel einen guten Zugang zu Sponsoren hat oder zur lokalen Wirtschaft. Das hilft grundsätzlich auch jedem Verein. Man muss natürlich aber auch ganz klar unterscheiden, nicht jeder Kontakt wird euch jetzt sofort weiterbringen. Aber manche Kontakte werden dann doch mit der Zeit unerwartet wertvoll. Man kann grundsätzlich erstmal nie genug Kontakt haben. Das Problem ist allerdings, dass Kontakte natürlich auch gepflegt werden wollen. Und das kostet Zeit und diese hast du natürlich nicht unendlich. Und deswegen ist es im zweiten Schritt auch so wichtig, Kontakte nach einer Zeit wieder ein bisschen auszuselektieren. Also hast du zum Beispiel das Gefühl, dass dein Kontakt dir mehrere Bitten im Zuge des Vereins schon ausgeschlagen hat, allerdings immer bei den Einladungen zum Vereinsfest anwesend ist, dann sollte man seine Investitionen in den Kontakt möglicherweise etwas reduzieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ehrlich sagen, zeigt der natürlich jetzt auch schon eine gewisse Verbundenheit, wenn er mal da ist und vielleicht kommt ja doch noch der richtige Moment. Also du solltest nicht nur ganz rational an die Sache rangehen, sondern auch ein bisschen so beim Bauchgefühl trauen und halt nicht nur sofort auf diesen schnellen Vorteil hoffen. Manchmal muss man halt auch einfach länger Zeit investieren und auch ein bisschen Ressourcen und irgendwann kommt dann schon die richtige Gelegenheit.
Und das führt uns zu Punkt 2. Was planst du in nächster Zeit? Also lege den Schwerpunkt auf Experten, die du zu dieser Zielerreichung benötigen kannst. Du möchtest zum Beispiel einen Kunstrasenplatz bauen, dann wäre so meine erste Frage, welcher Verein hat eigentlich schon einen Kunstrasenplatz in meiner Region, in meinem Umfeld? Welche Erfahrungen kann möglicherweise dieser Verein, dieser Person, dieser Vorsitzende, wie auch immer, für mich mitgeben, damit ich eine Abkürzung nehmen kann? Vielleicht haben sie auch Tipps, wer das Ganze geplant hat. Vielleicht sind dort Fehler gewesen oder so, von denen du lernen kannst. Also ne, wie kann man eben Dinge besser machen? Vielleicht auch, was haben sie in ihrer Ausschreibung besonders beachtet? Welche Firmen haben das gemacht? möglicherweise auch, welche Kontakte kann sie zum Sportamt oder zu Fördermittelgebern weitergeben. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ein ähnliches Vorgehen kannst du auch nutzen, wenn du zum Beispiel ein Sportevent planst, was bei dir zum ersten Mal ist, oder auch eine neue Sportabteilung aufbaust oder so. Das heißt, das Vorgehen ist eigentlich immer identisch. Frag erstmal nach Kontakten, frag die Leute, die dir helfen können, oder recherchiere auch online, wer hat vielleicht ein ähnliches Problem gehabt und gelöst, und versuche, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Und das Gute daran ist, meistens sind die Personen erstaunlich offen für Anfragen und helfen bereitwillig mit ihren Erfahrungen und vielleicht eben auch mit weiteren Kontakten. Also auch wenn die Person dir nicht direkt weiterhelfen kann, kennt sie vielleicht jemanden, der da besser Bescheid weiß. Und selbst wenn das nicht klappen sollte, dann stehst du eigentlich nicht viel schlechter da als vorher, und dann macht Versuch dann doch wieder klug. Also du hast es versucht und bist ein Stück weiter. Und manchmal muss man auch gar nicht so weit schauen. Da sind wir wieder beim Thema dein eigenes Netzwerk. Frag mal in deinem Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder ob die Menschen vielleicht jemanden kennen, der ihnen einfällt, der genau zu deinem Problem vielleicht was sagen kann. Also auch da Menschen, die sich irgendwie auskennen. Und manchmal findet man erstaunlich schnell jemanden, vielleicht auch jemanden, den man sogar gemeinsam kennt, und kann die Person ansprechen. Und wenn man eben einen gemeinsamen Kontakt hat und die Person nicht kennt, dann hilft das eben auch so ein bisschen, dieses Fuß-in-der-Tür-Syndrom, nenne ich es mal. Also man hat so einen gemeinsamen Eckkontakt und kommt viel leichter ins Gespräch und hat damit auch sofort, ich sag mal, diese Kaltakquise geschafft. Man muss nicht jemanden Fremdes ansprechen, sondern man hat eben Bekannte. Das heißt also, auch der oder die gemeinsame Bekannte kann meistens schon irgendwas vermitteln, und dann geht's los mit dem Austausch und dein Problem ist schneller gelöst, als du dachtest.
Damit kommen wir zum dritten Punkt. Personen bringen andere Personen mit, aber Personen wollen auch andere Personen kennenlernen. Das ist schließlich die Grundlage des Netzwerkens. Du darfst grundsätzlich nicht nur an dein eigenes Netzwerk denken, sondern auch an die Personen, die deinen Verein dann bereichern. Auch andere Personen wollen schließlich Zugang zu interessanten Personen aus unterschiedlichen Gründen. Es kann für den einen der neue persönliche Austausch mit interessanten Personen sein, für den anderen ist es vielleicht die Möglichkeit, auch mal eine persönliche Gefälligkeit oder schnelle Hilfe zu bekommen. Wenn dein Abteilungsleiter zum Beispiel ein neues Haus baut, dann ist er vielleicht froh, wenn er euren Sponsor Fliesenleger Bärenstark persönlich kennenlernt. Und ja, Pascal, da würde ich sagen, kannst du gleich schon überleiten.
Genau, der vierte Punkt ist quasi, finde heraus, was die Leute wollen, und dann gib es ihnen. Sowas wie Sponsoren wollen Geld verdienen, Politiker wollen gesehen werden. Ja, so geht es halt eigentlich weiter. Und Martin hat es gerade auch gesagt, der Fliesenleger hat zum Beispiel über die Empfehlung mit dem Abteilungsleiter gleich ein Geschäft gemacht und davon profitiert. Das heißt, Netzwerken ist deshalb so wichtig, weil eine persönliche Ebene viel wichtiger ist als am Ende die Werbung, die jemand schalten kann. Zum Beispiel hast du von mehreren Leuten im Verein gehört, dass der Sponsor, also hier der Fliesenleger, eine gute Arbeit macht, und man kennt sich ja auch sowieso aus dem Verein, von daher ist er dir auch persönlich sympathisch. Und dann kann eben der Fliesenleger als Sponsor sich direkt über weitere Einnahmen freuen, weil du vermutlich auch dann da dein Bad fließen lässt. Und natürlich gibt es das auch mit weiteren Vereinspartnern, und auch andere haben weiterhin Bedarf an diesen Fliesen, zum Beispiel für einen Firmensitz oder so weiter. Das sind alles so Dinge, die sich halt ergeben. Und viele Sponsoren, gerade im Verein, die sich untereinander kennen oder auch die dann eben persönliche Netzwerke aufbauen, die beauftragen sich auch gegenseitig und damit auch eher als vielleicht die Konkurrenz, weil man kennt sich ja, man hat Gemeinsamkeiten im Verein. Und im besten Fall hat man auch schöne gemeinsame Erlebnisse. Da kommt wieder dieses, ein Verein ist eine Vereinigung von Menschen mit gleichen Interessen. Und das kann eben auch zum Vorteil sein. Und etwas anders ist das zum Beispiel bei Politikern. Die wollen eher selber im positiven Licht erscheinen. Zumindest ist das ein Motiv, was gut dahinter stehen könnte, auch bei dem persönlichen Netzwerk von diesen Menschen. Ich habe mich in meiner Region für eine neue Sporthalle im Verein XY eingesetzt. Könnte so eine Schlagzeile sein, die man da irgendwie betonen kann. Logischerweise erwarten sie natürlich aber auch eine gute Betreuung und auch eine Publizierung ihrer unterstützenden Arbeit. Also wenn da jemand sich für euch einsetzt, dann müsst ihr das eben auch erwähnen. Weil sonst werden sie das nächste Mal möglicherweise ein bisschen defensiver sein, weniger helfen oder sich doch zurückhalten. Gleichzeitig ist es aber eben auch für Sponsoren interessant, möglicherweise in Kontakt mit Politikern zu treten, weil auch eben die öffentliche Hand viele Aufträge ausschreibt, auch Fördermittel außerhalb des Sports vergibt und möglicherweise auch so eine lokale Vernetzung eben helfen kann, um sich gegenseitig, ich nenne es mal, zu helfen. Das heißt, du kannst dafür sorgen, wenn du zum Beispiel Events hast oder schaffst, dass sich die Leute dort wohlfühlen, sich austauschen können, zum Beispiel bei deinem Sommerfest, beim Vereinsfest, einem Sponsorenabend etc. Und da eben dann solche Kontakte geknüpft werden.
Ja, und das kannst du eigentlich auch immer weiterdenken, muss man sagen. Also ich habe ein ganz praktisches Beispiel bei uns aus dem Verein mal mitgebracht. Wir haben eine sogenannte Sponsorenreise ins Ausland sogar. Das findet bei uns zusammen mit der ersten Mannschaft statt. Und da gibt es halt die Möglichkeit, neben Schulungsinhalten auch, dass sich die Sponsoren selber austauschen können, gemeinsame Erlebnisse schaffen können. Und das ist zwar jetzt vielleicht auch etwas ungewöhnlich und sicherlich im Breitensport nicht realistisch, aber das soll dir einfach mal so ein Gefühl geben, was denn eigentlich so theoretisch möglich ist und wohin man denken kann, wie weit man das treiben kann, weil ich kann nur sagen, auf jeden Fall, dieses Angebot wird sehr gut angenommen, also da fliegen immer relativ viele Sponsoren auch mit und das würden sie sicherlich nicht machen, wenn sie da nicht einen Mehrwert sehen würden. So, damit kommen wir zum fünften Punkt. Auch Kontakte wollen natürlich grundsätzlich immer gewertschätzt werden, aber nicht jeder, so ja, wie ich, das auch bei mir eine Schwäche ist, hat ein Elefantengedächtnis. Wertschätzung hat ja, wie wir aus dem Ehrenamt sehr gut wissen, immer was mit Lob zu tun und auch mit der Tatsache, dass man eine Person kennt. Und das geht ja grundsätzlich immer los beim Namen. Das kann aber auch weitergehen über Hobbys, Familien- und Freundesbeziehungen oder auch aktuelle Geschehnisse so im Leben der Person. Nicht jeder kann sich solche Sachen merken, jedenfalls will er sich das vielleicht auch nicht für jede Person merken. Trotzdem muss man natürlich sagen, hilft es enorm, zum Beispiel nach längerer Zeit wieder einen Gesprächsfahrt mit der Person aufzunehmen. Wenn man zum Beispiel fragen kann, ja, wir haben doch letztens erzählt, die Tochter ist im Studium in eine neue Stadt gezogen, ja, wie gefällt es ihr denn jetzt so inzwischen? Es hat sich gut eingelebt. Ist einfach nett, wenn man so ein Gespräch beginnen kann. Und deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen, dass dieses Thema schon sehr wichtig ist. Und ich habe jetzt auch mal zwei Tipps an der Stelle mitgebracht, wie man sich ein bisschen diesem Thema annähern kann. Es gibt zum Beispiel diesen Trick, dass man sich bei jeder Person genau eine Information merkt, die man für relevant hält. Das ist am besten etwas, was man selber gerne macht. Also zum Beispiel bei mir persönlich wäre das zum Beispiel sportives Radfahren, so ein mögliches Thema. Also es gibt so ein paar Personen, die in meinem Umfeld, da weiß ich, mit denen habe ich nicht so viel Kontakt, aber ich weiß zum Beispiel, die fahren gerne Rad und wenn ich mit denen mich unterhalte und dann vielleicht nicht im ersten Moment weiß, wie starten wir das Gespräch am besten, dann kommt dieses Thema meistens, ja, was hast du letztens gemacht, wo bist du lang gefahren, wie ist es so? Und dann kommt man schon sehr schnell wieder ins Gespräch. Der andere Tipp ist das sogenannte Anlegen von, ja, ich nenne es mal eine Art Karteikarte zu einer Person. Manche würden vielleicht auch sagen, ein professionelles CRM. Grundsätzlich, dieses Thema stammt eigentlich so ein bisschen aus der Führungsriege von Führungskräften, die mit sehr großen Netzwerken arbeiten müssen und darin erfolgreich sind. Ob dieses Karteikartensystem grundsätzlich für einen persönlich einen Wert hat, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache es persönlich nicht, wünschte mir manchmal aber auch damit anzufangen, aber es ist halt ein bisschen aufwendig. Wer so ein bisschen die Light-Variante davon haben möchte, kann grundsätzlich immer mal ein bisschen bei LinkedIn auf den Profilen von Personen nachschauen, wo sie so studiert haben, wo sie vielleicht mal gearbeitet haben. Das sind mal ganz gute Anhaltspunkte, wenn man zum Beispiel über eine andere Stadt mal reden möchte, wo die Person gelebt hat und vielleicht selber mal war und dann einfach sich da austauscht. Das kann auch ein guter Gesprächsanfang sein.
Und das führt uns zu Punkt 6. Dieser gute Gesprächsanfang, der muss ja auch vollendet werden und von daher mehr so eine Art No-Go. Lass den Kontakt nicht im Sand verlaufen. Weil wenn du nämlich einen Kontakt für wertvoll erachtest und die Person kennengelernt hast und ihr vielleicht ein erstes gutes Gespräch hattet, dann solltest du innerhalb von, sagen wir mal, 72 Stunden, also 3 Tagen, erneut den Kontakt suchen. Das ist nämlich so die goldene Regel der Sponsoringgewinnung in Profiklubs. Da hat Martin aus seiner Zeit noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er das so machen könnte. Für dich also auch ein wichtiger Richtwert. Und warum ist das so? Auf der einen Seite ist es einmal diese Erinnerungskurve. So nach 2 bis 3 Tagen verblassen die ersten Erinnerungen und Details von so einem Gespräch. Man hat nicht mehr alles so parat, man vergisst vielleicht die ersten Namen und so weiter. Das heißt, wer sich danach meldet, der muss sich erstmal wieder ganz mühsam ins Gedächtnis rufen und ihr verliert so ein bisschen das Momentum. Das zweite ist die Wertschätzung dahinter. So eine zeitnahe Rückmeldung signalisiert, unser Gespräch ist mir wichtig genug, dass ich es sofort nachbereitet habe, verarbeitet habe, mich vielleicht so ein bisschen auf das beziehen kann, was wir gemacht haben. Also wir haben über irgendwas geredet und ich habe schon mal recherchiert, geguckt, angerufen, keine Ahnung was. Das heißt, ihr habt sofort so ein kleines Follow-up. Und als drittes dann auf jeden Fall auch das Thema Professionalität. Ja, weil als Verein haben wir ja oftmals so ein bisschen den Ruf, so langsam zu sein, chaotisch zu sein. Im Ehrenamt hat man keine Zeit. Das heißt, wenn ihr es schafft, diese 72 Stunden, 3 Tage einzuhalten, dann brecht ihr dieses Vorurteil sofort auf, positioniert euch sofort als verlässlicher, professioneller Partner auf Augenhöhe und schafft es eben, so ein kleines Vertrauen schon aufzubauen, so ein bisschen den Stein ins Rollen zu bringen.
Ja, wirklich ein wichtiger Tipp. Kann ich nur wirklich unterschreiben. Das solltet ihr mal ausprobieren. Das wirkt manchmal wirklich Wunder. Genau, dann kommen wir zum 7. Punkt. Tue zuerst etwas Gutes, dann wird dir meist auch etwas Gutes getan. Das Prinzip der Reziprozität, sagt man auch schön in der Fachsprache. Also du nutzt hier ein ganz klares menschliches Verhaltensmuster aus. Stell dir vor, du wirst zum Essen eingeladen und der andere zahlt. Dann hast du das Gefühl, dass du das nächste Mal, wenn ihr zusammen essen geht, den Gefallen erwidern musst und vielleicht dann für beide zahlst. Das gleiche Prinzip dann, da kannst du auch bei potenziellen neuen Kontakten ausnutzen. Wenn du also einen relevanten Kontakt zum Beispiel zu einem Sportevent kostenlos einlädst, jedenfalls ist es ja auch ein sportlicher Teilnehmer und der nimmt wirklich am Wettkampf teil, und ja, der Kontakt das Ganze extrem positiv erlebt, dann hat er gegebenenfalls das Gefühl, dass er dir irgendwie was schuldet und irgendwas ableisten müsste. Und das ist der beste Fall, den du haben kannst. Weil ihr bleibt im Gespräch, ihr werdet im Austausch bleiben und vielleicht ist er ja nächstes Jahr bei den Sportevents dann selber als Sponsor an Bord, weil er es geil findet und dann auch wieder teilnehmen möchte und uns weiter unterstützt.
So ein bisschen die positive Emotionalität nutzen. Und das ist nämlich auch das der Überleitung zu unserem Schritt Nummer 8 und damit zum letzten unserer Punkte quasi. Der Vorstand muss eine gewisse Präsenz zeigen. Weil auch dein Verein hat ein persönliches Gesicht und das nennt sich in den meisten Fällen Vorstand. Und auch mit diesem Amt sind gewisse Repräsentationspflichten verbunden. Und wenn der Vorstand unsichtbar ist, dann wird auch kein Politiker sich bemühen und potenzielle Sponsoren schnell das Interesse verlieren, weil sie natürlich mit der obersten Ebene eigentlich sprechen wollen oder in den Austausch kommen wollen, weil auch da der Vorstand ist die Entscheidungsebene. Und das ist meistens dann doch leider wieder das, was zählt und was wichtig ist. Das heißt, grundsätzlich sollte idealerweise mindestens eine Person im Vorstand auch ein Talent für Netzwerkpflege haben und sich gerne dieser Aufgabe widmen. Das heißt jetzt nicht Kontakte sammeln, aber das heißt zumindestens eben, man müsste gute Smalltalk-Fähigkeiten mitbringen oder zumindestens so ein bisschen Interesse und Empathie zeigen, damit man nicht komplett wieder alles auf den Kopf stellt. Und wenn ihr im Verein etwas breiter aufgestellt seid, dann ist eben die Pflege und Entwicklung von solchen Kontakten möglicherweise auch etwas für einen, sowas wie einen Sponsoring-Beauftragten oder so. Bei dem können dann auch solche Fäden nochmal zusammenfließen und der kann dann euren Vorstand ja, briefen und eben einen guten Draht haben und gucken, wie können wir jetzt gute Kontakte aufbauen und nutzen, damit wir eben im Verein einen Vorteil haben.
So, jetzt haben wir dich als Zuhörer natürlich auch ganz schön gebrieft, so wie Pascal das gerade gesagt hat. Menge Punkte, Ideen haben wir dir jetzt mitgegeben. Es ging vom Vitamin B aus der Kindheit bis zur strategischen 72-Stunden-Regel. Am Ende des Tages ist natürlich Netzwerkmarketing bzw. der Aufbau deines Netzwerks im Verein erstmal grundsätzlich kein Hexenwerk. Also mach dir da jetzt keine Sorgen, sondern es ist einfach wirklich so ein bisschen diese Idee oder vielleicht, ja, vielleicht ist es auch eine Kunst, echtes Interesse an Menschen zu zeigen. Und nicht nur auf den schnellen Vorteil zu warten, sondern quasi dieses Interesse auch zu leben. Und dann wird es ganz von selber kommen, dass Menschen auf euch zukommen, beziehungsweise wenn du etwas brauchst, dir auch Menschen helfen werden.
Genauso ist es. Und deswegen vielleicht mal so eine kleine Hausaufgabe oder Mutprobe, je nachdem, an dich da draußen. Schnapp dir gerne mal dein Handy oder auch dein Adressbuch und schau da mal rein, welcher Kontakt so in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist oder wo man sich mal länger nicht gemeldet hat. Aber eigentlich ist das eine Person, die voll wichtig sein könnte für die nächsten Ziele in deinem Verein. Also, keine Ahnung, neues Flutlichtanlage, Sommerfest. Wofür könnte die Person Gold wert sein? Und dann melde dich doch einfach mal bei der Person. Ganz unverbindlich, jetzt gar nicht direkt mit dem Hintergedanken, ich will was von dir, sondern einfach mal wieder ganz locker ins Gespräch kommen. Gar nicht, wie gesagt, mit der Bitte, sondern mit dem netten Gruß, mit einer Einladung zum Kaffee. Mein persönlicher Tipp ist auch immer, wenn ihr jetzt gerade privat irgendwie WhatsApp nutzt und so weiter, wenn die Person zufällig mal einen schönen WhatsApp-Status hat aus dem Urlaub oder so, stehen ja bald wieder Ferien an. Dann einfach mal drauf reagieren, schreiben, Mensch, das sieht ja schön aus, dann kommt meistens irgendwas zurück und zack, ist man im Gespräch und dann kann man nämlich genau das wieder machen, so ein bisschen ins Gespräch kommen.
Und ich würde es gerne mit einem Bild einmal abschließen an der Stelle. Dein Netzwerk ist grundsätzlich wie ein Muskel. Wenn du ihn nicht trainierst, verkümmert er. Aber wenn du ihn pflegst, trägt er auch deinen Verein durch die schwierigsten Zeiten. Und damit würde ich auch sagen, wenn dir die Folge geholfen hat, dann teile sie doch jetzt mal gerne mit deinen Vorstandskollegen oder lass uns auch gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Vereinsstrategen da draußen zu erreichen. Unser persönliches Netzwerk wird damit auch größer. Wir erfahren neue Geschichten und die können wir euch hier im Podcast dann erzählen. Jetzt musst du aber erstmal leider wieder 2 Wochen auf eine reguläre Folge warten. Aber wir bleiben natürlich, wie immer, mit bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.